This here's hip hop.
Word up. Stop looking, listen. Backspin. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Backspin Podcasts. Mein Name ist Niklas und diese Woche habe ich niemand geringeren als den Radierer aka Syllable Spill zu Gast. Syllable Spill bringt in Kürze sein neues Album Okapi raus. Darüber haben wir natürlich auch sehr viel gequatscht, aber es ging genauso. Und deswegen muss ich an dieser Stelle leider eine kurze Triggerwarnung aussprechen für all diejenigen unter euch, die sich von rassistischen Anfeindungen und auch gewalttätigen Anschlägen getriggert fühlen. Die sollten diese Folge besser skippen. Ansonsten kann ich mich nur sehr, sehr krass bei Syllable Spill bedanken, der sehr, sehr offen hier mit mir geredet hat über das, was ihm innerhalb der letzten 2 Jahre so alles passiert ist und auch, weshalb er nun Okapi als Album über diese Vorfälle geschrieben hat. Aber hört's doch einfach mal selbst. Viel Spaß mit der neuen Folge. Ja, dann lass uns doch einfach mal direkt starten. Hi, schön, dass du dir Zeit genommen hast und dass das jetzt doch nochmal geklappt hat mit dem Interview. Mhm. Ja, erstmal so klassische Einstiegsfrage, wie geht's dir gerade so? Was geht so bei dir?
So, ja, klassische Antwort, mir geht's gut. Ich bin am Leben, ja. Aber es könnte besser sein. So, ne? Man strebt ja immer nach mehr. Aber ja, ansonsten, hey, man übt sich ja gerade ein bisschen in Mäßigung und Genügsamkeit und in Humbleness. Ja. Ne? Ich bin
das stimmt.
Ich bin gesund und das zählt gerade.
Okay, stimmt, das ist auf jeden Fall das Wichtigste im Moment. Mhm. Gut, um so mal kurz also das Konzept oder was ich mir so überlegt habe für das Interview, ich würde einfach, glaube ich, gerne so über die Zeit nach deinen Grime-EPs quatschen, sowas so quasi, also da ist ja dann auf jeden Fall ein Cut, das kann man, glaube ich, so sagen in deiner Karriere.
Absolut.
Und wie es dann einfach jetzt zu dem neuen Album Okapi gekommen ist und was da so, ja, die vielen Themen, die dazwischen lagen. Deswegen vielleicht noch einmal so ganz kurz über die 3 EPs, die sind ja, für die, die es nicht wissen, 2018 über das ganze Jahr erschienen, ich glaube von Februar bis die letzte kam im November. Alles Grime Beats, harter Sound, geiler Sound auch. Auf der letzten EP, und ich glaube, da geht es so ein bisschen los, thematisierst du ja auch, dass das Medien sich auf einmal so ein bisschen von dir entfernt haben, so auch wegen dem Stilwechsel, dass es halt auf einmal nicht mehr so klassischer Boom-Bap-Sound ist, sondern ja, du halt diese Grime-Mucke machst.
Genau.
War das so ein erster Ausschlagpunkt für dich, so ein bisschen einen Cut zu machen nach den EPs?
Eigentlich weniger. Also ich habe es halt ja immer so ein bisschen thematisiert, so, aber eigentlich weniger da. So viel mehr, weil ich habe ich halt noch Sound gemacht. Grime Sound, also wer mich kennt, weiß, dass ich relativ wenig drauf gebe, was die Medien sozusagen für ein Bild von mir haben. Aber das kam tatsächlich eher nach der ganzen Grime-Zeit. So, das ist noch nicht mal eine Selbstfindungsphase. Vielmehr war das eine Reflexionsphase im Sinne von plötzlich wirst du vereinnahmt so von der reellen Realität,
ja,
die jenseits der musikalischen Realität, der künstlerischen Realität, die ja größtenteils fiktiv ist, stattfindet.
Mhm.
Dann war das auf einmal so, ja, ich würde sagen, so eine hyperreelle Situation, in der ich mich befunden habe, wo ich gedacht habe, so, boah, krass, okay, gut, wer bin ich, das weiß ich, was bin ich, das weiß ich, wer könnte ich noch sein, das weiß ich nicht,
ja.
Wer muss ich sein, das weiß ich.
Mhm. Was hat das so angestoßen?
Die reelle Realität, also das, was es angestoßen hat, waren halt so meine alltägliche Erfahrungen. Ne? Das sind halt so meine tägliche Erfahrungen gewesen, die ich ja nicht erst, weil das muss man halt auch versuchen zu erklären, die finden ja nicht erst seit 2018 statt.
Nee, genau.
Es ist ja auch nicht mehr geworden. Ich habe irgendwann mal mir gesagt, im Zuge dessen, dass viele, die ich kenne, jetzt direkt gesagt auch zum Beispiel Kids, ich habe jetzt so ein Sportprojekt,
genau.
Tracks Runner,
das war, ja.
Dass ich aufgrund der Wahrnehmung im Zusammenhang mit Tracks Runner habe ich mir gesagt, okay, gut, ich muss den Kids halt helfen, so. Ich muss ihnen eine Stütze sein, ich muss ihnen beispringen. Und habe dann gesagt, okay, gut, ich bediene mich den Tools des Künstler und habe halt gesagt, okay, gut, ich muss das halt machen, ich muss darüber reden. Und anbei ist der Dachschaden leider Gottes so groß, ich würde jetzt nicht sagen bei alle BIPOCs, sondern bei mir.
Ja.
Dass ich dann gesagt habe, okay, gut, ich habe jetzt auch nochmal die exklusive Möglichkeit, das für mich selber zu verarbeiten. Neben der Tatsache, dass ich denen sozusagen einfach mit einem guten Beispiel voran versuche zu helfen.
Ja genau, du hast es ja gerade schon angesprochen, dass dann irgendwann 2019 war das, glaube ich, Tracksrunner gegründet wurde.
Ja, eher so 2018, so 17,
18. Ah, okay, krass.
Genau, ja.
Ja, ich habe so die ersten irgendwie Lebenszeichen auf Instagram, die ich so noch gefunden habe. Das müsste so 2019 gewesen sein. Aber jo, und das ist ja quasi auch entstanden aus so deiner persönlichen History irgendwie. Ich glaube, ich habe mir vorhin diesen Germania-Beitrag von dir angeschaut. Da erzählst du ja auch so, dass das so, du durch Sport quasi so in so einen ja, Integrationsprozess vielleicht nicht, aber in so das erste Mal gefühlt ein Teil der Deutschen oder der Gesellschaft hier warst irgendwie.
Ja, ja, ja. Genau, durch Sport, ja, ja, ja.
Ja, genau. Und mittlerweile bist du ja Sprinttrainer bei Tracksrunner, glaube ich.
Genau.
Hast ja auch so einen Trainerschein und sowas. Wann ist das eigentlich passiert? Also wann hast du den Trainerschein gemacht? War das noch vor Tracksrunner und quasi so ein Mittel, um das überhaupt zu machen oder andersrum?
Also einen Trainerschein habe ich schon seit 2005, glaube ich.
Ach krass.
Ja, habe ich so.
Okay.
Ja. Und bei Tracks war das halt tatsächlich so, dass ich mich irgendwann mal habe überreden lassen, Jugendliche zu trainieren. Also ich habe davor halt auch als Trainer gearbeitet, aber so ein bisschen distanzierter. Und da sind mir diese ganzen Sachen aufgefallen, dass es so situative Diskriminierung oder Situationen gibt, wo ich so festgestellt habe, okay, das passiert gerade hier. Und wenn wir aber hier sozusagen den Platz verlassen, dann geschieht sowas wie Rassismus. So, und das hat dann.
Ja, aber ja auch, ich glaube, du hast irgendwo geschrieben, dass halt eine Athletin, mit der du trainiert hast, nicht bei den deutschen Meisterschaften teilnehmen durfte.
Genau.
Nicht, weil sie nicht hier wohnt oder nicht hier ihre Heimat hat, sondern einfach nur, weil sie keinen deutschen Pass hat, glaube ich.
Genau. Und die ist halt hier
geboren. Und das ist ja dann auch schon auf dem Platz irgendwie eine Form von Diskriminierung oder einfach ein falsches System so.
Das ist Diskriminierung und das ist, das befeuert halt auch so ein teils so ein rassenähnliches Denken, weil das Mädel ist rein geografisch ist das eine Deutsche, so die ist innerhalb der deutschen Grenze geboren und kennt keine andere Heimat. So, ne? Da sind so diese Gründe gewesen, die mich dazu bewegt haben, zu sagen, so hey, ich muss als Künstler und auch als Trainer jetzt mal mit einem guten Beispiel vorangehen, plus als Mensch und muss jetzt mal darüber reden. Und mein Ansatz war von Anfang an, ich werde die Welt nicht verändern. Aber ich möchte irgendeinen Impuls geben, der das machen kann. Und es ist jetzt nicht so pessimistisch von mir, sondern das ist das Optimistischste, weil es das Realistischste ist. Zu sagen, okay, gut, am Ende ist es ein Idealgedanke, aber den darf ich um Gottes Willen nicht eins zu eins übernehmen, weil Idealgedanken sind ja auch einfach nur Wegbereiter, Wegbegleiter oder Wegvorbereiter. Und mein Ziel war und ist wirklich, jemand dazu zu bewegen, der besser dasteht als ich, der eine bessere Position, eine wichtigere Position, zu sagen, okay, gut, ich habe von dem habe ich das gelernt, so, dass man Gas geben muss, dass wir gemeinsam besser dastehen. Und jetzt gehe ich voran. So, das ist mein Ziel. Und als Tracks-Trainer habe ich gesagt, so werde ich alles tun, was in meiner Macht steht. Und ich weiß, dass ich als Künstler unfassbar viel Macht habe und als Rapper unfassbar viel machen kann. Aber als Teil der sozusagen der Kultur, dieser Hip-Hop-Kultur, ist es halt natürlich schwer, weil da spielen Faktoren eine Rolle, weil Kulturen sind ja größtenteils, was solche Kosmen betrifft, sind ja künstlich. So, die werden künstlich, ja. Mehr oder weniger, die werden konstruiert, um den Kern sozusagen Leben zu geben. Und ja. Da habe ich halt gesagt, okay, da ist es halt schwer, weil da kann ich mich nicht mehr nur durch meine Power mich bewegen, sondern vielmehr muss halt auch hoffen. Und das ist das Schlimmste. Hoffen ist das Schlimmste. Weil Hoffen sagt ja schon alles so. Du weißt es nicht. Und man hofft halt einfach nur, dass die anderen mitziehen, dass sie es halt verstehen. Genau.
Ja, und, ja. Auf jeden Fall. Ende 2019, ich glaube sogar an Silvester oder so, hast du dann auch auf Instagram nochmal geschrieben, dass du in einer Phase warst, ja, wo du keinen Bock auf Rappen oder keinen Bock auf Musik machen hattest. War das auch ein Teil davon, dass du irgendwie dann in diesem Tracksrunner-Projekt ja so diese neue Aufgabe gefunden hast? Oder halt diese Reflexion, die du eben angesprochen hast?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das war für mich auch ausschlaggebend, also die Sache mit Tracksrunner, weil ich tatsächlich gemerkt habe, wie sinnlos das alles eigentlich ist und wie wichtig solche Sachen sind, wie wirklich mit einem guten Beispiel vorangehen und vor allem für die jüngere Generation einfach da zu sein. Weil die verstehen das nicht. Ich könnte weiter Musik machen und lasse sie im Stich oder hätte einfach nur der coole Trainer sein können, der ab und zu mal kommt mit so ein bisschen Stardust. Aber ich würde die im Stich lassen mit all ihre Sorgen, all ihre Ängste. Es war eine Situation, wo ein Athlet von mir, Jamaikaner, der hat mich angerufen, hat mir von einem furchtbaren Ereignis berichtet, Todesfall. Und da wurde ich auch permanent rassistisch mehr oder weniger gehatet oder halt auch gefadet von Firmen, Sponsoren und habe mir gesagt, so, Alter, und ich soll mich jetzt da hinstellen und den Radierer geben und so Battlelines kicken, Alter, hör auf, so, weißt du? Und habe dann halt gemerkt, so, dass es schon Wichtigeres gibt, primär. Das ist halt auch ein Lernprozess gewesen und ich denke, auch dieser Prozess war wichtig für mich, einfach um zu verstehen, dass doch der Künstler wichtig ist für die Kids.
Ja.
Weil das am Ende ja auch Power ist.
Ja, auf jeden Fall. Ja, genau, und also du hast es gerade dann ja schon angerissen. Ich glaube, 2020 ging es dann richtig los irgendwie, dass ihr da bei Tracksrunner, aber auch du persönlich extrem mit rassistischen Anfeindungen und auch ja Anschlägen auf euer Auto und sowas zu kämpfen hattet.
Das mittlerweile so unter den Anschlägen gelitten hat, dass es schon kaputt ist, ist auf der Autobahn.
Ach, krass.
Ja, also so wahr ich hier stehe und du siehst, ich hebe meine Hand hoch, wir hätten, ich sag das exklusiv, wir hätten auch tot sein können.
Ach krass. Ja, ich habe, also du hast ja, glaube ich, mit Yannick vom Diffus-Magazin schon vor einiger Zeit einmal drüber geredet, aber das passiert ja dann, das ist ja häufiger passiert, ne? Dass euer Auto quasi oder damit irgendwie
Sabotiert
ja
wurde.
Scheiße gemacht wurde.
Ja, das
Ja,
wurde
sortiert
so,
wurde, genau.
genau, das wurde jetzt so hart sabotiert, dass es schlussendlich dazu geführt hat, dass wir auf der Autobahn stehen geblieben sind und da waren Schläuche, Motor, alles war wirklich durch Menschenhand gemacht, wurde es manipuliert. Und
Krass.
genau, jetzt ist das, ja, das Thema mit dem Auto ist jetzt durch so. Da, wer auch immer, hat da einen Etappensieg jetzt.
Scheiße. Krass, ey. Gleichzeitig wurde ja dann auch euer Konto, glaube ich, gehackt und da extrem viel Geld entwendet. Und
50.000.
da hast du ja auch schon, ich glaube, bei Davut gesagt, dass halt das so professionell alles gemacht wurde. Ich meine, auch die kriminelle Energie dahinter, was mit eurem Auto passiert ist und sowas, das sind ja schon das ist ja nicht irgendwie, weiß ich nicht, es heißt ja häufig, das sind, keine Ahnung, Besoffene und so Amateure und sowas, sondern dass da halt wirklich professionelle Strukturen hinterstecken.
Ja.
Gibt es da überhaupt laufende Ermittlungen aktuell, was dahinter steckt, oder ist es
Die Antwort
den
lautet
Leuten der Polizei egal? Ja?
nein.
Krass.
Abgeschlossen, weil man kann da nichts machen. Auch die Art und Weise, wie mir das zugetragen wurde, ist schon beschämend, muss ich nicht sagen. Es ist schade. Es wurde mir gesagt, so, ja, schau mal, ich zitiere. Ja, Sie haben ja auch schon hart provoziert.
Ist so absurd.
Zitat Ende.
Ja, es ist schon, also es ist richtig absurd und auch dann ja am Ende kein Wunder mehr, wenn Leute da das Vertrauen in irgendwie eine Rechtsstaatlichkeit verlieren, weil gerade im Internet ist es ja absolut möglich, Sachen nachzuverfolgen. Das ist ja jetzt kein Hexenwerk.
Absolut. Nur ich habe halt das Gefühl, dass dadurch, dass ach, es sind so Sachen vorgefallen wie in der Station, hier Polizeistation, wird dir gesagt, so, du sollst bestimmte ja, eine Anzeige zum Beispiel zurückziehen, weil die Dame die Mutter von einem Polizisten ist und solche Sachen. Es wird dir bei Polizeikontrollen gesagt, oder wenn irgendetwas ist, ja, dann müssen sie doch mal die Herren von Black Lives Matters mal demnächst ansprechen. Das hört sich wahnwitzig an. Es ist eigentlich ein Skandal. Aber weißt du, das Schlimmste an der ganzen Sache ist, ich muss das immer und immer wieder erzählen. Und dieses Hochwürgen ist
Ja.
das Schlimmste. Und deshalb war immer mein Wunsch während der gesamten Zeit bis jetzt, dass ich mir gesagt habe, ich muss eine bestimmte Menge an Menschen haben, die ich ansprechen kann, damit das sozusagen nicht passieren muss, permanent, dass ich nicht die ganze Zeit nochmal, once again, once again, once again, sondern ein für alle Mal oder nicht so oft zumindest sagen kann, das und das und das und das ist passiert. Weil du musst dir vorstellen, es kommen immer wieder Menschen, die fragen. Man muss es immer wieder neu erklären.
Ja.
Ne? Und viele Menschen leider Gottes sind in der Position, in der die gar nicht über sowas Bescheid wissen oder ja, größtenteils privilegiert sind. Und wenn ich privilegiert bin, dann mache ich mir nur so weit Gedanken, wie vielleicht meine Nasenspitze ist.
Ja, wahrscheinlich. Oder halt, keine Ahnung, das habe ich letztens bei irgendeinem Kommentar bei dir gelesen. Oh mein Gott, wie viel Pech du denn hast. Und das hat ja nichts mit Pech zu tun.
Nee, das
So.
ist kein Pech.
Das ist ja kein Zufall.
So, und das ist das. Und ja, das hat halt alles tatsächlich dazu geführt, dass ich gesagt habe, okay, gut, was mache ich denn hier? Ich verschwende wirklich meine Zeit. So, diese Kids brauchen mich wirklich so. Wenn ich das nicht mache, in der ignoranten Gesellschaft, wird es halt so darauf hinauslaufen, dass das keiner macht. Und die hassen mich, die hassen die anderen und weiter geht's. Und dann habe ich gedacht, okay, gut, ich mache das nicht. Und ja, habe aber trotzdem irgendwann mal wirklich auch gesagt, okay, gut, es nimmt gerade so eine unkontrollierbare Dynamik, dass ich doch als Künstler zumindest dagegen halten muss und mein Tool benutzen muss, um mehr oder weniger darauf aufmerksam zu machen. Nun ist paradoxerweise das Ganze so, dass dunkelhäutige Künstler oder schwarze Künstler in der schwarzen Musik, in der Hip-Hop-Kultur in Deutschland wenig bewegen oder zu erzählen, was heißt erzählen, aber Einfluss haben.
Die werden häufig nicht gelassen, ja, am Ende.
Nö, die werden halt auch nicht gelassen. Und da kommen größtenteils immer die Hanebüchen in Argumentation, weshalb das nicht geklappt hat, weshalb das nicht so war, wie es...
Ja, so, wir haben ja schon einen schwarzen Künstler bei uns im Label, wir brauchen ja nicht noch einen so ungefähr.
Genau.
Aber gleichzeitig, ne, das, also, wenn, sobald du das auf weiße Künstler übertragen würdest, macht es halt überhaupt keinen Sinn mehr.
Genau, und das ist halt die Schwierigkeit nochmal, weil mein Beweggrund ist halt einfach, ich bin Künstler und ein Rapper hat immer das ausgemacht, dass er auf Missstände hingewiesen hat und ich denke mir so, kein Disrespect an jeden, der irgendwie da seinen Hack von Rap nimmt, aber ich kann den kleinen Kindern keine Träume verkaufen, so Fiktion mit dem Wissen, dass ich die eigentlich im Stich lasse.
Ja.
Rette sich, wer kann, aber ich bin in der Position, wo ich halt als Trainer arbeite und ich werde mehr oder weniger herausgefordert und habe mir gesagt, so, ich lasse mich im Leben nicht zum Opfer machen. Vor allem wäre das das falscheste Signal, das ich an diese Jungs und diese Mädels vor allem sende, und nochmal an die Schwarzen oder Dunkelhäutigen in Deutschland und nochmal an alle Weiße, die vielleicht unentschlossen sind, was Support betrifft. Also das heißt, dass ich mir gesagt habe, aller Regel Nummer 1, niemand macht mich zum Opfer. So, und wie mache ich das am besten, wenn die Polizei nicht cool mit mir ist? Ich erzähle es halt einfach der kleinen Menge, die ich habe.
Und wie mache ich das am besten? Ja, was heißt kleine Menge?
So, wie mache ich das am besten? Ich erkläre das, zeig das einfach dokumentarisch. Ich zeige denen einfach, was passiert. Weil viele weiße oder privilegierte Menschen sind ja größtenteils so, dass die ihre Meinung als Wissen verkaufen wollen.
Ja,
was die denken. Total. So, ich denke mal, ich gehe mal davon aus, ich kann mir nicht vorstellen, wo ich sage, ey, yo, look at this. Das ist passiert und ist cool. Und ich sage nicht alles Scheiße, sondern das und das und das ist passiert. Das Tracks Runner Auto ist dann und dann und dann so und dann und dann und dann kam das. Schaut mal, wir haben das geschrieben, diese Dame hat das geschrieben. Die Polizei hat das gemacht, das war. Und that's it.
Ja.
So.
Genau, das hast du ja dann quasi sehr viel über Instagram gemacht. Also ich glaube, man kann schon sagen, dass du 2020 so aktiv auf Instagram warst wie noch nie. Nicht unbedingt im positiven Sinne, sondern wie du eben gesagt, du hast halt sehr viel, am Ende auch unbezahlte Bildungsarbeit geleistet.
Unbezahlt.
Genau. Wann kam dann der Impuls, das wieder in Musik zu verpacken? Weil es gab ja quasi, also ich sag mal so, wenn Leute dir schon länger bei Instagram folgen, dann kennen die den Namen Frau Rockstein nicht erst seit 2 Wochen, als die Single erschienen ist, sondern seit, keine Ahnung, einem Jahr oder so, weil du da schon mal auf Instagram drüber gesprochen hast.
Und zwar, als ich mit einer Athletin gesprochen habe und die hat mir gesagt, dass die Angst hat, nach Hause zu gehen, weil die angefeindet und körperlich angegangen wurde. Dann bin ich nach Hause gegangen und habe gesagt, okay, gut, ich habe 2 Möglichkeiten. Entweder ich lösche Instagram oder ich gehe jetzt drauf. Habe dann gesagt, nein, ich gehe jetzt drauf. Und dann fing diese Hate-Nummer es wurde noch mehr. Ich wurde noch mehr gehatet. Ich habe, also meine Inboxes ist im Prinzip ein Ort des Schreckens, wenn du es aufmachst, AfD, NPD, ja. Deutsche Jugend, Heimat, Dings, Blum, Blum, alles, Nordet, so. Das war tatsächlich dann teils vor einem Jahr, wo ich ein, ja, nee, nicht wirklich, aber letztes Jahr, wo ich gesagt habe, okay, gut, entweder ich gehe zu einem Therapeuten und red mal drüber, oder ich verarbeite das selber für mich. Und es ist halt so, dass ich ja, wer DLWK kennt, weiß, dass ich mal geschrieben habe oder gerappt habe, dass ich 15 Jahre therapiert wurde und am Ende bin ich durch so einen, diese Endtest bin ich durchgefallen.
Ja, ja, ja.
Und dann sehr, ah, shit. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, ich muss mit Menschen reden. Ich mache das selber, weil zu einem Therapeuten kann ich noch zu bestimmten Zeit, aber hier kann ich den Menschen zumindest erklären, das rüberbringen. Und zweitens therapiere ich mich selbst, weil ich darüber rede. Und so komisch oder so billig es sich auch anhört oder banal, aber diese, du bist nicht allein, diese, auch wenn es nur ein, ey, ich hoffe, alles wird gut, diese positiven teils Kommentare, die bewirken schon was. Und genau, das sind der Grund, weshalb ich dann auch verstärkt gesagt habe, so, ich gehe nicht zum Therapeuten, ich werde mit Menschen reden und ich werde das verpacken in Form von einer Platte. Genau so, wie ich das gerade mache. Ich erkläre nichts, ich erzähle denen nur.
Ja.
So, weil viel erklären, ohne erlebt zu haben, finde ich schwierig.
Ja, ich weiß, ja, ich weiß, ja, ich verstehe, was du meinst. Ich fand deswegen zum Beispiel auch das Roger Reckless Buch sehr gut, weil der hat das da sehr gut
absolut
so ineinander gesteckt, so ein bisschen eine Erklärebene, aber eben auch sehr, sehr viele persönliche Ebenen einfach. Und das ist halt, ja, dadurch macht es das halt sehr, sehr anschaulich und auch irgendwie noch schwieriger, dagegen zu argumentieren.
Das ist das. Und wir leben halt in einer Welt, in der Menschen ihre Meinung als Wissen verkaufen können durch alternative Wahrheiten, sagen wir mal so. Und da ist es halt schon schwer, zumal ist ja auch so eine Selbstbeweihräucherung oder halt auch so eine gewisse Form von Klugscheißerei ist, wenn jemand wie ich sagt, das und das und das ist passiert. Dann fangen Menschen an zu schreiben, ja, aber. Dann kommt der Nächste, springt auf diesen Aberzug und dann diskutieren die und dann merken die nicht mehr, dass sie auf einem kompletten Irrweg sehen. Und dann nimmt das halt alles an einer extrem ungünstigen Dynamik zu. Und um dem entgegenzuwirken, habe ich gesagt, so, okay, gut, ich erzähle einfach oder ich dokumentiere das einfach. Und lass die Menschen mehr oder weniger allein damit. So nicht, ich erkläre dir nichts, ich erzähle dir das einfach und ich zeig dir das. Punkt aus. Du bist in einer privilegierten Position, ja, und du kannst mir nicht sagen, okay, du drückst auf die Tränendrüse, ey, nur Tränendrüse, und ich hätte das Recht, ich weiß das, rein menschlich gesehen hätte ich das Recht. Ich mach's aber nicht. Ich bleib fast wie ein Echtzeitreporter. I'm just telling you. Das passiert. Punkt.
Ja. Ja, das macht halt diese Platte auch irgendwie dann so beeindruckend, oder was heißt beeindruckend, aber so.
Hast du reingehört?
Ja, ich hab, ich glaube, also nicht alle Songs gehört. Die Singles kenne ich halt sowieso, die sind ja, also was schon draußen ist, ich glaube 5 sind es schon.
Nee.
Und ich glaube 4 andere Tracks habe ich noch gehört, aber das macht es halt schon dann, ja, einfach beeindruckend, dass du es wirklich auch so detailreich erzählst, weil das ist ja nicht, weiß ich nicht, einfach nicht, nicht nur so eine oberflächliche Punchline geladene Musik, wo halt irgendwie versucht wird, ein Ereignis in eine Punchline zu verarbeiten, sondern das ist ja dann wirklich auf einen ganzen Track gestreut und einfach sehr, sehr detailreich erzählt und auch sehr gut erzählt.
Ja, das war mir halt auch wichtig. Mir war es halt sehr wichtig, zeitdokumentarisch zu bleiben.
Ja.
Und wer meine Musik kennt, der weiß natürlich, das Signifikante bei mir ist immer die schonungslose Sprache oder die dringliche Vortragsweise. Aber hier habe ich mir gesagt, es ist sehr wichtig, den Menschen zu erzählen oder zu erklären, warum ich das mache. Warum es wichtig ist, sich sowas anzuhören. Und es ist ja null, also kaum Kreativität. Es ist.
Kann man, glaube ich, so und so sehen, weil ich finde, alleine solche Sachen in so eine Erzählstruktur zu bringen, erfordert, glaube ich, schon sehr viel Kreativität. Weil das ist ja jetzt nicht, also keine Ahnung, du hast da jetzt nicht einfach eine Geschichte aufgeschrieben, sondern das halt in den Song verpackt. Und das ist ja auch schon eine Form von
Ach
Kreativität.
so, ja, genau, eine Form von Kreativität, genau. Deshalb habe ich persönlich gesagt, es ist nicht so, dass wenn ich jetzt so zum Beispiel einen Song mache wie Ich kann alles und ich flow, so technisch, stilistisch und bediene mich diverse Stilmittel oder rhetorische Mittel. Es ist vielmehr so, dass ich ein Thema habe. Und ich bediene mich im Prinzip einfach nur aus meinem Erlebten. Das Einzige, was das künstlerisch macht, ist größtenteils, dass ich das metrisch erzähle. So, weil, also teils, ich meine, klar gibt es hier und da, ne, wie ich gesagt habe, es ist kaum kreativ. Also wer mich kennt, der weiß so. Ich kann dann schon mal zeigen, wo der Frosch die Socken hat, aber das ging jetzt nicht. Hier habe ich halt gesagt so,
Natürlich.
ne, hier habe ich gesagt so, okay, komm, das geht nicht so. Das ist ein Teil des Prozesses und du musst den Menschen das so roh und so klar wie möglich einfach wiedergeben.
Ja, das finde ich auch. Du hast ja dann quasi, oder der Sound auf Okapi ist halt so ein bisschen, ich würde sagen, ein gutes Gemisch aus so ja, britischer Musik, Grime, ein bisschen Drill auch, aber eben auch so Boom Bap, also so deinen Wurzeln quasi. Wie kam das? Also warum hast du dich dieses Mal für das Gemisch entschieden?
Weil ich ganz einfach, ich wollte die Jüngeren erreichen. Ich wollte die Jüngeren erreichen, weil mir ist aufgefallen, ich meine, ich arbeite ja mit Jüngeren. Mir ist aufgefallen, dass wenn ich sowas mache, dieses Boom Bap, extrem Boom Bap, ist halt auch schwer. Und aber ihr sagt so, guck mal, ich nehme den Sound, mit dem die vertraut sind, und erzähle denen einfach das, was passiert. Und es ist vielmehr einfach aus der Tatsache geboren, dass ich mit Jüngeren arbeite und mir gesagt habe, ey, ich mache das so. Nicht, dass ich meine Athleten erreiche, sondern anhand von meinen Athleten weiß ich, was besser ist. Weil ich höre ja, was sie. Auch wenn wir quasi unser Kodex haben, dass ich sag denen immer, ihr seid meine Stars. Ich bin euer Trainer, ja. Ich komme hier und arbeite für euch, mit euch. So, ne, ich preise euch an. Aber wir reden nicht über mich. Natürlich wissen die, wer ich bin, ne? Aber wir reden trotzdem nicht drüber. Ich kriege natürlich mit, was, wenn die Musik hören, die haben ihre Playlists und all that. Und dann, like, ah, okay, gut, es ist besser. Weil die Schonung, also ich sag mal so, die Offenheit der Jüngeren, für viele auch Dreistigkeit genannt, ist, ja, die sind ja viel dreister, also die finden dich gut und dann sagen die, ey, du bist cool oder die feiern dich, hören dich laut. Und da habe ich halt gedacht, ich dachte mir so, guck mal, es ist besser, wenn du die Jüngeren erreichst, so also es ist eine Situation oder es ist ein Fakt, der nur Gutes mit sich bringt, weil die reden darüber, vielleicht gefällt ihnen der Beat und dann zeigen die, Und dann hört der oder die eine den Song so oft, bis sie die tatsächliche Message dahinter gepeilt haben.
Ja.
Und das ist halt ein Beweggrund, weshalb ich das gemacht habe. Und ja, ich hoffe halt einfach, weil wie gesagt, es ist halt ein ganz, ganz schlimmer Fakt, spielt eine Rolle, dass schwarze Künstler in Deutschland in der Black Music Community dominiert halt. Das ist lustig.
Also, ja, das ist
absurd. Ich
absurd.
Weiß, dass die ja nicht so in die Zone kommen, wo die halt tatsächlich was bewegen können. Größtenteils werden die als amüsante Zeitgenossen dargestellt, aber nicht als, you know, like, he's a heavyweight, he's a serious heavyweight. So. Ich weiß, dass große Labels das machen können.
Ja, natürlich.
Du kannst, also, so, weißt du, du kannst Leistungen buchen und wie sagt man so schön, wenn das Kind keinen Zucker mag, dann gib es Zucker.
ja, genau. Ja.
Nun, deshalb habe ich halt gesagt, ja, okay, gut, ich muss halt so vehement und so bedacht wie möglich das Ganze machen, weil das Thema ist zu wichtig und es ist zu riskant für mich als Mensch und vor allem als Künstler. Und dass ich mit denen sozusagen, oder die Kommunikation nach außen, dass sie so ist, oder beziehungsweise, dass ich den Menschen zu verstehen gebe, ich weiß, ich werde hier nichts verändern. So.
Mhm.
I got the wrong skin color, aber ich werde irgendeinen, I'm gonna spark somebody's mind. Und der wird sagen, so, okay, let's go. Und dann, ja, ist cool. Und dann sitze ich da und like, yeah. Auch wenn ich tot bin, I'm like, yeah.
Auf jeden. Also was ich halt krass finde, ist, dass du es geschafft hast, dass so umzuwandeln, sage ich jetzt mal, weil, also auch wenn man sich so, ja, die Grime-EPs oder ich glaube auch davor Mucke anhört, dann ist es ja häufig, dass du dich auch darüber abgefuckt hast, auch so wie das ganze Instagram-Ding läuft und ey, wir sind nur noch Zahlen und Barcodes und bla bla bla. Und dass du es jetzt aber geschafft hast, dass halt, oder ja, auch mit der an neueren Musik irgendwie, zu sagen, jo, keine Ahnung, ich kann noch so viel meckern, so, das bringt mich nicht weiter, ich nutze das jetzt für mich. So, und ich versuche halt jetzt irgendwie einen Algorithmus für mich spielen zu lassen und
ja, absolut. Sowas.
Also, weil ich glaube, das ist nicht einfach, weil, beziehungsweise es gibt halt ganz viele, die sich dann in dieser Kritikerrolle bequem machen und so ein, ja, prokrastinieren da drin irgendwie.
Ja, absolut. Ich meine, es ist halt ein, wie sagt man so schön, is a damn fact. So. Dass wir, sobald du Instagram betrittst, dein Name ain't shit. So, guck dir mal an, wenn dein Post so mathematisch runtergebrochen wird. Das sind ein paar Ziffern.
Ja.
Hab aber die Power erkannt. Es war mir davor schon bewusst, hat aber keinen Bock. Man muss verstehen, ich bin durch und durch ein Künstler.
Ja.
So, und ich war auch damals auch bei Entourage halt immer der dann nochmal noch ein, so fünf Deckel aufeinander gestellt. You know, like, aber hab erkannt, dass es sein muss, weil mich gegenzustemmen bringt mich nicht weit. Und dann verbitterst du und dann wirst du lächerlich.
Ja.
Und deshalb habe ich gesagt, Okapi ist etwas, was so viele Menschen wie möglich erreichen muss. Und wie gesagt, ich hoffe einfach, dass viel mehr Leute die Platte kaufen, weil wenn es weiter oben ist, dann reden viel mehr Leute darüber. Dann heißt es auf einmal, du kannst mit so einem Thema bei einem schwarzen Künstler das und das erreichen. Und das würde, sage ich jetzt auch mal, nicht nur schwarze Künstler, sondern auch weiße Künstler mehr motivieren, zu sagen so, okay, gut, ich weiß, dass Künstler XY als Weißer das gesagt hat, ich weiß, ich bin weiß, aber ich weiß auch, dass Syllabus Bill das vielleicht mal auch gemacht hat und es hat geklappt. Er wurde nicht als der zahnlose Tiger dargestellt. Und ja. Ich sage, es liegt nicht mehr an mir. Es ist nur noch eine Sache des Vater, Geist, Vater, Sohn, Heiligen Geist, Namin. Das ist ja, also es liegt nicht mehr in meiner Macht. Ich muss mich jetzt darauf verlassen, dass die Leute tatsächlich sagen, okay, gut, ich habe die Dringlichkeit erkannt. So, die fünf Döner, la chill mal, so. Ich hole mir jetzt diese Platte. Weil das ist halt, ist damn Fact, so.
Auf jeden Fall.
Zumal jeden möchte Fall. Ich auch einfach, dass dieses Image mehr oder weniger ein bisschen aufpoliert wird, dass Menschen, die so politische Sachen, gesellschaftskritische Sachen thematisieren, dass sie nicht am Ende die sind, die mit dem Fahrrad durch die Gegend fahren, nur weil die nicht irgendwie über Scissor gerappt haben, sondern dass die tatsächlich auch die Möglichkeit hätten, am Ende, you can drive a good car, live good, und weil das würde dazu führen, dass die anderen, die auf Zahlen aus sind, dass sie sagen, so, ich kann ehrlich sein, weil ich weiß, dass viele Künstler nicht ehrlich sind. Die wissen, ich muss diesen kleinen Kindern erzählen. Es geht ja am Ende, geht's vielen Kind, ja, vielen Künstlern geht's um die Power des Taschengeld. Und ich sag mir so, man, mir geht's einfach um die Power der Fairness. They can fuck you up. They can fuck you up, wenn du dein Instagram-Account aufmachst und Mails, hate, dein E-Mail-Account, Mail, hate, du gehst raus und wirst angehalten, morgens, um 16 Uhr wurde ich angehalten, um 23 Uhr wurde ich angehalten, viermal in der Woche, wem willst du das erzählen? Amen. Und deshalb habe ich gesagt, so, Amen, das ist hochriskant, ich spiele tatsächlich halt auch mit meinem Künstler-Dasein, weil wenn es so, wie es gerade läuft, dass die Leute wirklich sozusagen ihr wahres Gesicht zeigen, nach dem Motto so, ja, klicken können wir, aber kaufen, weiß ich nicht, so, I'm fucked. Aber dann kann ich am Ende, dann weiß ich am Ende so, Emin, ich habe als Künstler, habe ich es probiert.
Ja.
Und es ist verlogen, aber it's all good.
Ja, auf jeden Fall. Überleg gerade, ich glaube, zwei Themen hätte ich noch, die ich ganz gerne noch mit dir besprechen würde, wenn es dir zeitlich passt. Das erste wäre auf jeden Fall Instagram.
Yeah.
Also da haben wir ja eben schon häufiger mal drüber geredet, aber ich finde, oder was mich interessieren würde, ist, hast du eigentlich einen direkten Kontakt zu Instagram mittlerweile bei dem ganzen Scheiß? Weil es ist ja gefühlt nicht nur so, dass deine Seite irgendwie von Rechten gehackt wird, sondern dass du halt auch immer wieder gesperrst, ich glaube, Shadowbannst oder was weiß ich, dass die Seite nur auf einmal weg ist und sowas. Gibt es da irgendwie eine Äußerung von denen?
Also ich kriege Nachrichten von denen, aber ich kann den nicht erreichen. Ich habe hin und wieder mal Freunde, befreundete Journalisten, die mich anschreiben oder die mir helfen. Aber so einen direkten Draht zu Instagram gibt's immer noch nicht, weil sich viele Organe zwischenschalten. Genau. Ich hoffe, das ändert sich. Ich hoffe, ich kriege demnächst Hoheitsrecht und kann dann mal mit Hallo Herr Instagram, what's poppin'?
Naja, vielleicht ja wenigstens, dass es dann nicht mehr so ist, dass du quasi von beiden Seiten irgendwie die Scheiße abkriegst, so ungefähr. Also das ist halt, ja, dass du halt nicht mehr nur gegen diese rechten Spackos kämpfen musst, sondern halt eben auch noch gegen Instagram selbst, die dann irgendwie dein Konto sperren.
Ja,
ja, hau raus.
Das ist anstrengend. Bei mir wurde dann auch teils mal aus einer Quelle, die ich nicht nennen darf, gesagt, dass schon Leute brüskiert sind und das mehr oder weniger forciert haben, dass mal das mal gesperrt
Ja.
wird.
Ja, das passiert ja extrem vielen, die so ja, gegen Rassismus kämpfen auf Instagram und sehr wenigen, die halt das Gegenteil tun.
Ja.
Das ist ja keine Ahnung. Also ich finde immer, man nimmt so öffentlich gefühlt Instagram oder auch so Algorithmen als was Technisches und als was Neutrales wahr, einfach weil Technik für einen neutral ist. Und das ist halt einfach kein Fakt. So,
Nein,
hinter
nein.
jedem Algorithmus steckt eine Person, die das programmiert hat und die genau weiß,
Ja.
was sie da programmiert und was sie halt klein halten will und was sie eben groß ausspielen will.
So sieht's aus. Schau mal ein einfaches Beispiel. Am Freitag kommen diese Singles raus, ja?
Ja.
Was passiert vor Freitag? Da sitzen doch irgendwelche Menschen, die dafür sorgen oder die einschätzen, abschätzen bei Spotify zum Beispiel, was zieht und was eventuell nicht ziehen könnte. Und da spielen auch höchstwahrscheinlich mal gefallene Geldumschläge eine Rolle. Ups.
Natürlich.
So. Und
Das ja.
Bestimmte ideologische Beweggründe spielen auch bei Instagram. Da kann mir keiner erzählen, dass es einfach nur so ein Riesencomputer, nennen wir das mal Galactus, ist und Instagram ist dann der Silver Surfer. So.
Ja.
Das stimmt nicht. Da sitzen Leute, die keinen Bock drauf haben, dass eine gewisse Form der Fairness herrscht. Und da, in dem Fall ich halt zum Opfer. Und es ist anstrengend für mich, weil man sozusagen mental gegen dieses, boah, alle am liebsten würde ich sagen, wie scheiße alles ist, so. Weil die Leute sitzen hinter ihre Handys, man, das ist ja noch nicht mal ein
Ja.
Computer. Was ist das, ein Handy? Du, they got no deal mit wertschätzen der Zeit. Ich sitze vor meinem Laptop und mache mir Gedanken. Mene ist vielleicht auf der
Ja.
Toilette und schreibt einfach irgendeine Scheiße beim Abdrücken. Und da habe ich mir
Ja, ist
gesagt,
so.
so, fuck it, man, du musst faktisch bleiben. Und vor allem, dass auf Instagram diese Instagram-Leute gar nicht angehen. Also.
Ja, es ist, ja, wie gesagt, ich finde, es ist ein riesengroßes Problem, dass halt sehr viele Leute das einfach so wahrnehmen, als wäre das eine neutrale Plattform oder sowas. Und als würden da nicht Leute hintersitzen, die auch eigene Interessen haben, die sie irgendwie vertreten. Weil, keine Ahnung, ich arbeite damit halt ein bisschen auch und also ich weiß halt, was für technische Möglichkeiten dahinter stecken. So, ich hatte das letztens, dass ich eine Werbeanzeige für einen Kunden irgendwie schalten wollte. Und das war ein Foto von zwei Typen, die so in so einem Moor standen, da war so ein bisschen Nebel hinter. Und deswegen wurde das von Instagram als Werbung für Zigaretten eingestuft, weil da halt eben so Rauch im Bild war. Und das, also die haben halt technische, die haben technisch ganz, ganz, ganz krasse Möglichkeiten, Sachen zu filtern und herauszufinden. Und offiziell oder nach außen heißt es dann immer so, ey, wir können diese Hasskommentare, wir können das nicht, wir haben die technische. Und das ist einfach kompletter Schwachsinn.
Ja.
So. Und ja, und das liegt am Ende wiederum nur daran, dass halt der Gesetzgeber oder ja, Deutschland am Ende ja, Zigarettenwerbung so krass reguliert, aber halt eben bei anderen Themen wie halt Hassrede oder Rassismus im Internet da nicht diese krassen Strafen hinterstecken und deswegen ist es denen einfach egal, beziehungsweise einfacher euch zu blocken.
Absolut. Und das Verrückte ist dann auch, du hast dann das einfache Volk, das tatsächlich, wie du sagst, daran glaubt, dass es doch nur einfach ein Algorithmus ist. So.
Ja.
Die stärken aber auch diese Annahme. Und die stärken dann wiederum auch Instagram, die stärken diese Menschen.
Ja.
Ich wurde heute, also ungeachtet der Tatsache, dass ich mehrmals gesperrt wurde und bei der letzten Sperrung war ich auf einer Cloud, wo du eigentlich gelöscht wirst. So. Also so Server, Cloud und was das war. Ich poste oft Sachen, so diese Hasskommentare und nach 2 Minuten zack, gelöscht.
Ja,
Es
ja,
ist
ja.
wirklich zack, gelöscht. Ich habe wenig Möglichkeiten, da in irgendeiner Form gegen vorzugehen oder so. Es ist dann einfach weg. Ich habe ein Post ge gehabt, da war weder das N-Wort drin, noch irgendetwas, weil ich alles wirklich zensiert habe.
Hm.
Das, was ich gelassen habe, war Schwarz, Weiß und Hass.
Ja.
Weil mir das jemand geschrieben hat. Zack,
ja.
Gelöscht. Und ich, ja, ich finde es verrückt, aber wie gesagt, das ist für mich halt auch so ein Lernprozess. Und es fällt mir immer schwer, solche Dinge zu verstehen. Aber am Ende sage ich mal so, hey, pass auf, du hast gar keine andere Möglichkeit. Du musst das machen. So. Du musst das machen. Dein Ziel ist etwas Gutes. Und wenn irgendetwas ja. Gutes ist, oder wenn irgendetwas gut ist, dann musst du halt auch mit dieser, sag ich jetzt mal, ist ja nicht naiv, aber mit dieser saloppen Einstellung daran gehen, so, ey, Mann, ich mach das, Alter. Ich tu nur den schlechten weh, so. Und den dummen.
Auf jeden Fall.
So.
Okay, denn ja, ein letztes Thema hätte ich auf jeden Fall noch, und das ist noch ein Song auf Okapi, den ich schon hören durfte. Hör zu, Noel heißt der.
Mhm.
Und in der Hook wiederholst du ja so ein bisschen, das ist so ein Mantra, also der hat mir, glaube ich, so vom Hören am besten gefallen, also soundmäßig, nicht inhaltlich. Auf jeden Fall, die Hook geht ja dann, du musst lernen, mehr zu gehen und weniger zu rennen.
Ja.
Ist das auch an dich selbst gerichtet, eine Sache? Also quasi so, weil es geht ja darum, dann mal runterzufahren, nicht immer nur voll Power zu geben.
Absolut. Absolut. Es ist an mich gerichtet und ferner auch habe ich mich so stellvertretend für die Schnelllebigkeit gesehen. Dass ich mich zu sehr treiben und schubsen und stoßen lasse. Und gesagt habe, ey Mann, du musst runterkommen. All das, was passiert, berechtigt dich dazu zu rennen. Aber du wirst viel weiterkommen, wenn du gehst. So.
Absolut.
Nicht die Mucke, also nicht mit Rap aufhören und niemand anprangern und kein Hate. Das sind alles so Elemente des Forschen, Voranschreitens. So, sei bedacht, sei vorsichtig, was du da machst. Und deshalb, ja, es ist in erster Linie an mich gerichtet gewesen, weil, wie gesagt, die gesamte Platte ist halt auch so einfach eine Therapiesituation. Wenn man so sagen kann, es ist eigentlich so Okapi-Therapiezimmer.
Ja, auf jeden Fall. Und gerade muss ich sagen, bei dem Track finde ich es übrigens auch, also ich finde, der ist sehr kreativ, allein auch irgendwie, also ich gehe mal davon aus, dass es nicht unabsichtlicher ist, dass du halt dieses Motiv von Gehen und Rennen als ehemaliger Sprinter und Sprinttrainer gewählt hast, so.
Mhm.
Und das ist ja auf jeden Fall auch, also es hat mir sehr gut gefallen als so Metapher und auch als so Idee einfach.
Am Ende mit dem Elefant.
Ja, das auch, genau.
Ja, ich.
Auf jeden Fall.
Na, da hatte ich so ein kurz hoch. So nach so, komm. So ganz kurz nur. Kurz aufblitzen lassen, was so geht eigentlich. Aber dann, man verfällt halt immer wieder in diesen, boah, Mann. Nicht irgendwie alles ist scheiße, sondern es ist halt schwer. Ist eine riesige Herausforderung, weil, wie gesagt, das ist halt ein Fakt einfach, so die Erkenntnis, dass du als Rap-Künstler eigentlich diese Aufgabe hast, aber als Schwarzer in dieser Black Community, dominiert von Weißen, nichts eigentlich bewegen kannst. So. Ne? Dann kommen wir halt immer wieder zu diesem Thema zurück. So, es ist halt so, es ist immer eine Form von rassistischem Verhalten. Ungewollt. Der Angestellte, der vielleicht mein Labelchef ist, macht ja auch nur seinen Job. Das heißt also, im Prinzip braucht das mehrere Faktoren, die ineinander greifen müssen, damit es einmal ankommt, bei allen, vor allem oben ankommt. Ansonsten wird man immer in der Situation bleiben, in der es eigentlich sehr lächerlich ist, wenn man sagt, so, ja, wenn du Schwarzer bist, in dieser Hip-Hop-Kultur ist schwer. Also, das ist schon die falsche
Das ist
Aussage.
echt, ja.
Ne, aber
Ja.
ey, alles positiv. Mein Beweggrund ist halt wirklich über Rap hinaus. Ich bediene mich einfach nur diesem Medium als Künstler und sage, ich nehme Rap, weil ich Rapper bin, weil ich Künstler bin und werde dieses Thema ansprechen. Und ich glaube daran, dass irgendeiner da sitzt, den muss ich nur oft genug penetrieren. Der wird dann irgendwann
Ja.
sagen, so, okay, alles klar, gut, ich habe die Hautfarbe, ich habe das Mindset, vor allem ich habe das Wissen, ich habe die Argumentationskraft. Jetzt gehen wir mal los.
Auf jeden Fall. Ja, also von meiner Seite war es das auf jeden Fall. Danke dir auf jeden Fall für die Zeit, die du genommen hast und auch, dass du das alles so nochmal erzählt hast, weil du meintest es ja vorhin schon, es ist halt immer schwierig, es ist halt immer irgendwie. Ja, so das Wiederaufwühlen und sowas.
Absolut, absolut. Ja, danke, dass ich da dabei sein durfte für die Einladung. Ich weiß es sehr zu
Sehr, sehr
schätzen.
gerne.
Ja, ich schätze die Zeit sehr.
Okay. Genau, dann bleibt eigentlich, glaube ich, nicht mehr viel zu sagen, außer geht alle auf Instagram, folgt Syllables Bill,
Yes.
kauft das Album Okapi. Wann erscheint es? Jetzt?
Zum Muttertag.
Zum Muttertag.
Zum Mutter sorry, Muttertag ist der 9.5., richtig? Okapi
Ja.
erscheint am 7.5.
Alles klar. Nice.
Genau, am 7.5. erscheint Okapi von Tonton Syllables Spiel.
Alles klar, dann besten Dank und auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen. Tschö.
Ciao.
Backspin. Backspin. Backspin.